weit wichtiger, als du denkst. Welche Spuren hinterlasse ich im Leben? Wohin führen meine Spuren? Führen sie in die Welt hinein oder führen meine Spuren zu Jesus hin? Wenn wir, so wie die Bibel sagt, gelesen werden von den Menschen, dann kann es passieren, dass Menschen sich an uns ein Beispiel nehmen. Führt unser Beispiel sie zum ewigen Leben oder führt unser Beispiel sie in den ewigen Tod? Ein herzliches Willkommen auch heute zu dieser Predigt. Es ist ein Thema heute, das uns alle betrifft. Ein Thema, das an keinem Menschen vorbeigeht und ein Thema, das einfach Einfluss hat. Egal, ob ich es selber, ob es mich selbst betrifft oder andere Menschen, es hat immer Einfluss. Und wir möchten heute über dieses Thema nachdenken. Und es ist ein wichtiges Thema. Und dazu möchte ich gerne auch Gott einladen, dass er bei uns ist, dass er uns führt durch seinen Heiligen Geist. Und dazu wollen wir gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, dass du uns durch dein Wort immer wieder den Weg zeigen möchtest, uns immer wieder daran erinnern möchtest, dass wir dir vertrauen können und dass wir dir auch vertrauen müssen. Denn in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, die so herausfordernd ist und so aufgewühlt und unruhig, ist es umso wichtiger, dich jetzt festzuhalten. Wir haben noch Zeit, dich richtig kennenzulernen, aber wir wissen nicht mehr, wie lange. Und wir wollen dich bitten, hilf uns, Herr, auch jetzt in dieser Stunde, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest durch dein Wort. Und wir laden dich ein, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt mitten unter uns bist und danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Weit wichtiger, als du denkst. Worum könnte es gehen? Weit wichtiger, als du denkst. Ich möchte mit euch den Predigttext, den Schlüsselvers des heutigen Themas aufschlagen. Das finden wir in Römer Kapitel 1 und dort Vers 16. Ein ziemlich berühmter Vers, den viele kennen, die ein bisschen vertraut sind mit der Bibel. Und da sagt Paulus etwas sehr Interessantes. Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Vor allem der erste Teil ist sehr bekannt, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, das ist ja auch eine Voraussetzung. Also als Christen kann man sich des Evangeliums nicht schämen, sonst wäre man kein Christ. Also es ist ein Widerspruch in sich. Ja. Das ist gar nicht so das eigentliche Thema, sondern ich möchte viel mehr weitergehen und auf den zweiten Teil dieses Verses näher eingehen. Aber da kommen wir ein paar Minuten später drauf. Wenn wir jetzt in dieser Zeit einen Blick in die Welt wagen, dann sehen wir, wenn man so als Christ, ja, versucht, Jesus irgendwie nahe zu bringen, den Menschen, ja, das Evangelium in dieser heutigen Zeit, dann könnte man teilweise fast verzweifeln. Warum? Wir leben in einer Welt, die extrem säkular geworden ist. Atheismus, das Heidentum, der Mensch, der nur sich als Menschen sieht, er ist der Mittelpunkt, der Nabel der Erde, der Egoismus, Narzissmus, all diese Dinge in dieser Welt, die extrem zunehmen. Hass, Arroganz, Neid, ein Haufen Eigenschaften, die in dieser Welt en masse zu finden sind. Und die Menschen sind sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Sie haben sehr viel zu tun und sie lieben es natürlich auch, wenn sie Freizeit haben. Und die Freizeit heute, vor allem wenn man in den Städten so unterwegs ist, sieht man, die Menschen gehen gerne in die Städte, die Menschen gehen gerne shoppen, die Menschen gehen gerne da, wo es Vergnügen gibt, wo es Unterhaltung gibt. Und wenn man die Menschen heute fragen würde, was glauben sie denn, wie ist das mit der Religion, wie ist das mit Gott, mit Jesus, was sagt die Bibel? Sagt die Bibel überhaupt etwas zu der Zeit, in der wir heute leben? Oder wie wichtig ist Religion auf einer Stufe, auf einer Skala von 1 bis 10? Ja? Die meisten Menschen, so habe ich es zumindest wahrgenommen und empfunden, oder sehr viele Menschen werten das ab. Religion, ach Bibel, ach, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, wenn überhaupt, dann müsste die Bibel neu geschrieben werden, was ja übrigens auch schon, so, wenn ich das richtig verstanden habe, geplant ist, also die Bibel neu zu schreiben, und zwar angepasst, ja, der heutigen Welt, also dem Zeitgeist. Ja. Also eine höchst gefährliche Sache. Aber das ist ein anderes Thema. Und die Menschen, man merkt so richtig, die Menschen, die springen und jagen dem Vergnügen nach auf dieser Welt, ja, Unterhaltung und, Freude, Spaß haben. Ja. Und irgendwie scheinen sie nicht erreichbar zu sein durch das Evangelium. Vielleicht hast du schon mal probiert, in der Stadt mit einem Bücherstand etwas zu erreichen. Und wenn du dann siehst, so, ja, die Menschen gehen vorbei, ja, und kaum einer bleibt stehen, und vielleicht der ein oder andere, der bleibt so halb stehen, also wird ein bisschen langsamer, schaut sich ein bisschen die Bücher an, geht aber weiter, ja. Und irgendwann mal, ja, vielleicht jeder 50. oder 60., 70., was auch immer, bleibt dann stehen, nimmt vielleicht mal ein, zwei Bücher in die Hand, blättert ein bisschen durch, geht dann auch weiter. Aber die wenigsten bleiben stehen und möchten wirklich, fragen wirklich interessiert nach, was ist das, was hat das auf sich, warum seid ihr hier, was machst du da? Ja? Die wenigsten Menschen haben wirklich ein ernstes Interesse daran. Und auch auf anderen Ebenen, wenn man versucht, das Wort Gottes zu verbreiten, ja, merkt man immer wieder, dass die Annahme oder die Bereitschaft dazu sehr viel zu wünschen übrig lässt. Und dann könnte man sehr schnell auf einen Gedanken kommen. Und zwar zum Schluss, dass die Menschen von Jesus oder von Gott, von Glaube, von Bibel nichts wissen und nichts hören wollen. Nun, die Frage, ist das wirklich so? Ist das tatsächlich so? Wenn man die Menschen heute in der Welt betrachtet, wie ich eben vorher schon sagte, wie sie manchmal durch die Stadt spazieren, wenn man das mal so richtig beobachtet in einer Fußgängerzone, diese Hektik, die Menschen hoch, runter, in die Läden rein, raus, und kaum einer, wenn du einen anhalten würdest, um irgendwas zu fragen, die meisten würden sagen, nein, keine Zeit und weiter. Also es ist so eine seltsame Unruhe da, und es scheint, dass die Menschen definitiv für gar nichts Zeit haben oder haben wollen. Und dann kommt man schnell zu diesem Schluss oder zu diesem Resultat, ja, der Mensch will heute von Gott definitiv nichts mehr wissen. Von Gott sowieso nicht. Ja. Wenn du mit irgendwelchen anderen Religionen kommen würdest, oder mit Esoterik oder mit Buddha oder was auch immer, ja, da sind sie viel offener. Aber von Gott, Jesus, nein, danke. Und somit passiert oft in denen, die das Evangelium verkündigen wollen oder verbreiten wollen oder eben auch unter die Menschen bringen wollen, passiert etwas Fatales. Wenn man das so beobachtet und dann so ein bisschen Resümee zieht und sagt sich, ja, ich war jetzt schon so oft draußen, ich habe so oft dies oder jenes probiert, also verschiedene Mittel und Möglichkeiten, um Jesus den Menschen nahe zu bringen, aber fast überall nur Ablehnung, Ablehnung, dann kann es passieren, und das habe ich erlebt, dass dann Menschen sagen, es hat keinen Wert mehr, es bringt nichts. Die Leute wollen sowieso nichts wissen von Gott, das war's. Ich möchte an dieser Stelle einhaken, weil das ist jetzt hier der wichtige Punkt, der entscheidende Punkt. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir ähnliche Ereignisse. Zum Beispiel Paulus. Ja. Paulus befindet sich, wenn wir mal Apostelgeschichte, Kapitel 18 aufschlagen, Paulus befindet sich gerade in Korinth. Korinth war eine bekannte, reiche Handelsstadt. Dort waren viele Leute, war keine kleine Stadt. Und Paulus befindet sich gerade dort und er unterhält sich auch mit den Leuten und verkündigt das Evangelium. Und er merkt so irgendwie, er kommt nicht so richtig ran, so wie er möchte. Egal wie er es probiert, es gab dort auch griechische Philosophen, ja, und die griechischen Philosophen, wir kennen das, was haben die immer gemacht, ja, die wussten immer alles besser, ja, die haben die Welt erklärt, ja, und wenn der Paulus kommt und sagt, was Sache ist, also es gibt einen Jesus Christus, einen Erlöser, er ist gestorben für uns am Kreuz und das ist noch gar nicht so lang her, die Erde wurde geschaffen durch ihn und all diese Dinge, ja. Und dann steht immer irgendein Philosoph auf und erklärt die Welt und sagt, nein, Paulus, ach, das ist doch Kinderkram. Wir erklären dir mal, wie das funktioniert, ja, wie die Welt entstanden ist oder wie das funktioniert. Oder, ja, und wir wissen, dass es bis in die heutige Zeit so geblieben, das hat sich nicht geändert. Die Philosophie, die Wissenschaft, ja, die weiß natürlich immer alles besser und gegen dem Wort Gottes. Nicht immer. Manchmal stimmen auch viele Dinge, die die Wissenschaft entdeckt hat, überein mit dem Wort Gottes. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Wissenschaft dem Wort Gottes widerspricht. Und Paulus erlebt das. Paulus erlebt diesen Kampf und dann sagt er sich irgendwann mal an einem Punkt, realisiert, ich komme hier nicht wirklich weiter, irgendwie ein bisschen was konnte ich erreichen, aber nicht wirklich viel, ich mache Schluss, ich gehe weiter. Und er entscheidet sich, aufzuhören und will weitergehen und am nächsten Tag. Doch in der Nacht zu dem nächsten Tag passiert Folgendes, wenn wir Apostelgeschichte 18, Vers 9 lesen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wow. Eben noch war Paulus überzeugt davon, es gibt niemand mehr in dieser Stadt, also irgendwie... Also eine ganze Energie und Kraft verpulvert er permanent Tag für Tag und ist irgendwo auf dem Marktplatz oder irgendwo an einem Eck, wo auch immer, ja, wo er unterwegs war, das Evangelium zu verkündigen. Er bekommt permanent Widerstand. Irgendwann mal sagt er, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, es reicht. Hier ist keiner mehr, der was vom Evangelium wissen möchte. Ich muss weiter. Und Gott erscheint ihm in der Nacht und sagt, nein, Paulus, bleib hier. Fürchte dich nicht, sagt er, hab keine Angst vor denen, die dir widerstehen, ich bin mit dir. Und das Nächste, und hier kommt ein ganz elementarer Punkt. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gibt es in der Bibel noch solche Beispiele oder ist das jetzt eine Ausnahme und das findest du sonst nie wieder in der ganzen Schrift? Nein, nicht nur ein zweites Beispiel, die Bibel hat noch etliche Beispiele, aber ich möchte kurz auf ein zweites Beispiel eingehen, wo genau das gleiche Phänomen zu sehen ist. Ja. Jona. Gott sagt zu Jona, Jona, Ninive. Als Jona diesen Namen hört, Ninive war damals der Inbegriff von Unzucht, von moralischer von einer kompletten Dekadenz in der Gesellschaft. Also da war nichts mehr, keine moralischen Werte mehr, gar nichts, alles zusammengebrochen. Es war ein schlimmes Volk, ja, so ähnlich wie Sodom und Gomorra. Und als er diesen Namen hört, der Jona, so schnell konntest du gar nicht gucken, war er schon auf dem Schiff und verschwunden. Da gehe ich auf keinen Fall hin. Und Gott geht ihm nach. Wir kennen die Geschichte und er geht nach Ninive. Eine Stadt, die nicht klein war. Eine Stadt, die in etwa 100.000 Einwohner hatte. Und was passiert? Eine Stadt, von der niemand und nie im Leben auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, da könnte etwas Positives passieren, also dass sich Menschen bekehren. Ja? Im Leben nicht, auch Jona nicht, ja? Denn die Voraussetzungen oder all das, was man dort gesehen hat, ja, hat ganz deutlich und klar gezeigt, no chance, also diese Stadt ist nur noch fürs Gericht reif. Und Gott sagt, Jona, geh nach Ninive. Und predige das Evangelium. Sag ihnen, sie sollen umkehren. Jona tut es, nachdem Gott ihm nachgeht. Und was passiert? Die ganze Stadt bekehrt sich. Wow. Hätte irgendjemand vorher gesagt, wenn du gehst und das machst, du wirst sehen, da gibt es viele, die werden sich bekehren. Die Leute hätten wahrscheinlich gesagt, irgendwas ist da nicht richtig da oben im Oberstübchen, aber Ninive definitiv nicht. Und siehe da, auch hier hat Gott Menschen. Menschen, die durch den Heiligen Geist bewegt werden. Menschen, die der Heilige Geist erreicht. Menschen, die der Heilige Geist umwandelt. Und das nennen wir Bekehrung. Das nennen wir gelebtes und kraftvolles Evangelium. Wenn der Heilige Geist richtig reingreift und die Menschen wach macht. Und es ist möglich. Es ist möglich. Und wir haben es hier gesehen. Einmal sagt Gott zu Paulus, bleib hier. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, Paulus. Nicht weggehen. Zu Jona sagt er, ich gehe nach Ninive. Dort sind viele Menschen. Und sage ihnen, sie sollen umkehren. Sie sollen Buße tun. Und wir sehen, Gott hat auf der ganzen Welt Menschen. Und wenn wir jetzt heute in diese Welt hineinschauen, wie ich schon eingangs erwähnte, wenn wir heute in die Städte gehen, in die modernen Städte, und ich denke mal, viele von uns leben mindestens in der Nähe von irgendeiner Stadt, wenn man in Deutschland ist, ja, da kann es gar nicht so weit sein, die nächste Stadt bei der Bevölkerungsdichte. Aber wir wissen, was Stadt heißt. Die Menschen sind übersättigt, die Menschen sind voll, die haben keine Sekunde mehr übrig für irgendwas. Und wenn man dann so schaut und diese Erlebnisse verarbeitet, die man dann vielleicht durch ja, Mission oder den Versuch, das Evangelium zu verkündigen, ja, in welcher Form auch immer, wenn man das dann so ein bisschen Revue passieren lässt und merkt, die Menschen, die wollen alle nichts von Gott wissen, besteht die extreme Gefahr. Und wie ich schon erwähnte, was ich auch schon erlebt habe bei einigen, die dann sagen, das hat alles keinen Wert mehr. Die Frage, ist das wirklich so? Oder ist das nicht so? Und an diesem Punkt möchte ich uns heute ermutigen. Jeder Mensch, der lebt, hinterlässt Spuren. Es gibt keinen Menschen, der keine hinterlässt, sonst würde er schweben. Also jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, hinterlässt irgendwelche Spuren. Die Frage also, ob Spuren hinterlassen werden, stellt sich gar nicht. Die Frage stellt sich, welche Spuren hinterlasse ich? Das ist die elementare Frage. Das ist eigentlich das, worum es geht. Denn, sagt Paulus nicht, ich meine in 1. Korinther Kapitel 3, wenn ich mich nicht täusche, ganz sicher bin ich mir nicht mehr, sagt Paulus nicht, dass wir ein offenes Buch sind, das von den Menschen gelesen wird? Ja, was heißt das? Was meint Paulus damit? Sind wir jetzt ein Buch? Bin ich ein Buch? Bist du ein Buch? Nein, wir sind Menschen. Aber wir wissen genau die Symbolik dahinter, das, was Paulus sagen will. Der Mensch wird beobachtet. Christen werden beobachtet. Vielleicht werden auch Moslems beobachtet. Vielleicht werden auch Buddhisten beobachtet. Und sie werden beobachtet, wie sind die eigentlich? Was tun die eigentlich? Und vor allem etwas ganz Entscheidendes. Sind die das, was sie auch vorgeben, dass sie sind? Leben die so, wie sie auch sagen, dass man leben sollte oder wie es Gott durch sein Wort sagt. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und meine Freunde, ich möchte euch an dieser Stelle etwas Wichtiges sagen. Wenn wir gelesen werden von Menschen, das bedeutet, dass Menschen uns anschauen, dass Menschen uns beobachten. Und nicht selten passiert es, dass Menschen dann irgendwann mal zu einem kommen und sagen, schau mal, entweder positiv oder negativ. Zum Beispiel das positive Beispiel. Schau mal, ich bin beeindruckt, ja, weil du lebst nach den Prinzipien Gottes, nach der Bibel. Das, was du verkündigst, das lebst du auch und davon weichst du auch nicht ab. Und das beeindruckt mich einfach. Und ich sehe auch, es ist eine Kraft da, das ist nichts Menschliches. Ja, ich sehe, da ist Gottes Kraft dabei. Ja. Und das war ja auch das Ziel, was Gott immer wieder hatte mit dem Volk Israel, mit seinem Volk bis zur heutigen Zeit. Dass das Volk Gottes ein Licht für die Heiden ist, dass die Menschen erkennen und sehen, da ist etwas, das ist überirdisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist der Glaube, es ist Gott, es ist Jesus Christus, der in uns wohnt, in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und es gibt leider auch das negative Beispiel, dass man zu Menschen hingeht, zu Christen und sagt, naja, wenn ich so sehe, was alles in der Bibel steht und was du vielleicht sagst oder verkündigst, ja, und dann als offenes Buch, ja, wenn man gelesen wird und dann dein Leben so ein bisschen sehe, dann merke ich extreme Unterschiede, extreme Differenzen. Wo kommen die her? Warum ist das so? Und darum ist dieses Thema kein Randthema, ganz im Gegenteil, es ist von entscheidender Bedeutung. Welche Spuren hinterlasse ich im Leben? Wohin führen meine Spuren? Führen sie in die Welt hinein, da wo Millionen und Milliarden von Spuren führen, oder führen meine Spuren zu Jesus hin? Das ist keine billige Randfrage, die man vielleicht ja, so ein bisschen mal so durch den Kopf gehen lassen sollte, aber wir vergessen es wieder schnell, es gibt andere Themen. Nein, wenn wir, so wie die Bibel sagt, gelesen werden von den Menschen, dann kann es passieren, und es ist nicht nur so, dass es kann, sondern wird es passieren, dass Menschen sich an uns ein Beispiel nehmen. Und wohin führt unser Beispiel sie? Führt unser Beispiel sie zum ewigen Leben oder führt unser Beispiel sie in den ewigen Tod? Unser Problem, warum wir oft enttäuscht sind bei Evangelisation oder bei Versuchen, das Evangelium unter die Menschen zu bringen durch missionarische Aktivitäten, welcher Art auch immer. Unser Problem ist folgendes. Der Mensch ist ein ergebnisorientiertes Wesen. Was meine ich damit? Und das ist ja auch richtig so. Daran ist nichts Falsches. Wir sind ergebnisorientiert. So leben wir. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, eine Firma habe, ja, ich mache eine Firma auf, ja, und dann investiere ich da Geld hinein und dann fange ich mit der Arbeit an, ja, und ich möchte ja die Arbeit, die ich reinstecke und das Geld, was ich investiert habe, möchte ich ja wieder zurückhaben, aber natürlich noch mehr. Also es muss mehr rauskommen, weil sonst lohnt es sich ja nicht, sonst brauche ich ja keine Firma. Das heißt, wir sind ergebnisorientiert. Oder wenn du einen Garten hast zu Hause, ja, und du fängst an zu säen, ja, der Frühling ist da und du säst und dann im Sommer, im Herbst die Ernte und du gehst hin und du erntest nichts. Ja. Dann das zweite Jahr machst du es wieder, säst aus, alles Mögliche, gehst hin, willst ernten und nichts wächst. Ja. Wie lange würdest du das machen? Natürlich, wir würden vielleicht einmal, zweimal und beim dritten Mal würde man sagen, ja, was soll ich denn noch machen? Die letzten Jahre ist nie was gelaufen, kommt nichts, es hat keinen Wert, es ist ja kein Ergebnis da. Ich investiere dahin Arbeit, ich investiere Zeit, ich investiere Ressourcen von mir und es kommt nichts raus. Und dann wird der Mensch das einstellen und er wird auch entmutigt, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist komplett entmutigt, er sieht keinen Sinn darin und fertig, das war's, das Thema ist abgehakt. Und so passiert es leider auch im Geistlichen. Und das ist der fatale Fehler, der den Menschen dazu bringt, dass er irgendwann mal sagt, na was bringt's? Ich mache schon seit 10, seit 20, seit 30 Jahren Missionsarbeit, aber irgendwie die Menschen interessiert es alles nicht. Und ich möchte an diesem Punkt, möchte ich um deine Aufmerksamkeit bitten. Wie ich vorher sagte, der Mensch ist von Natur aus ergebnisorientiert und das ist ja auch wichtig. Du kannst ja jetzt nicht 10 Jahre lang jedes Jahr in deinen Garten was einpflanzen, Samen säen, nie kommt was. Ist ja klar, dass du irgendwann mal sagst, irgendwas stimmt da nicht, was auch immer es ist, aber es hat keinen Sinn. Ich kann doch nicht für jedes Jahr für 300 Euro Samen kaufen und nichts kommt raus am Ende. Geht nicht. Irgendwann mal wird man das einstellen. Aber wie läuft das auf geistlicher Ebene? Und hier müssen wir umdenken. Warum? Das reale Leben, das physische Leben, was wir führen und eben auch auf dieser Ebene zum Beispiel dieses ergebnisorientierte Denken, ja, das nehmen wir leicht, sehr leicht und übertragen es ins Geistliche. Und das ist ein fataler Fehler. Warum? Jesus sagt in Matthäus 28, als er uns den Missionsbefehl gibt, sagt er, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und taufet sie und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe und so weiter. Ja. Also Jesus sagt, geht und fangt an, macht was. So. Viele Menschen oder viele Christen, die das schon Jahre oder Jahrzehnte tun, und da ist irgendwie noch keiner oder kaum einer, der sich wirklich für Jesus interessiert oder der sagt, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen oder sogar sein Leben Jesus ganz übergibt, ja, die Ernte ist sehr gering. Aber darauf kommt es nicht an. Denn an diesem Punkt müssen wir übergehen vom Ergebnisorientierten auf das Vertrauensbasierte. Was heißt das? An diesem Punkt, es kommt nicht darauf an, wann welche Ergebnisse zu sehen sind und an dem mache ich jetzt Erfolg fest oder auch nicht oder Misserfolg, das spielt überhaupt keine Rolle. Worauf es ankommt, ist, dem Herrn zu vertrauen. Denn der Missionsbefehl Jesu beinhaltet noch etwas. Am Ende sagt Jesus im Zusammenhang mit diesem Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19, 20, sagt, oder 18, 19, 20, sagt Jesus am Ende und. Also das heißt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe und so weiter. Und das, wenn ihr das alles tut, werde ich bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Menschen für Christus zu gewinnen, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, fürs ewige Leben, ist kein Auftrag, der von Menschen kommt. Dieser Auftrag kommt von höchster Autorität, von höchster Stelle. Das ist Gott selbst. Es ist Gottes heilige Arbeit. Es ist Gottes heiliger Auftrag. Und wir sind nur Werkzeuge in seiner Hand. Das heißt, wenn wir uns bewusst machen an dieser Stelle, es nicht ich bin es, der jetzt hergeht und muss irgendwas leisten, sondern Gott geht mit. Denn Jesus hat gesagt, ich werde bei euch sein alle Tage, bis an der Weltende und eben ganz besonders, wenn ihr das hier tut, wenn ihr dort unterwegs seid, in meinem Namen, um Menschen für mich zu gewinnen. Das ist es, was Christus uns hier deutlich und klar vermitteln möchte. Und an dieser Stelle ist es sehr wichtig, dass wir Gott vertrauen. Ergebnisse spielen erstmal keine Rolle. Warum? Wenn wir bei diesem Gartenbeispiel bleiben. Hast du schon mal Samen gesät und dir einen Stuhl genommen, dich dann dahin gesetzt und gewartet, bis die Pflanze wächst? Wahrscheinlich noch nicht. Und falls doch, dann bist du wahrscheinlich nach spätestens einem Tag, wenn du dann erfroren bist, wieder reingegangen, weil du gesehen hast, da bewegt sich gar nichts. Und das ist ganz normal. Alles braucht seine Zeit. Es gibt Menschen, das ist die große Ausnahme, wenn sie von Jesus hören, wenn sie das Evangelium hören, wenn sie die gute Nachricht hören, wenn sie erleben, dass Jesus sie tatsächlich befreit. Und das ist was, das Evangelium ist keine Theorie oder keine theoretische Ebene, sondern das ist reine Praxis. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Kraft geben, ich will euch wieder aufbauen. Und wir haben lauter Verheißungen in der Bibel und das ist nichts, wo ich lese als Mensch und sage, ach, das tut meiner Seele jetzt gut, es ist schön, jetzt mache ich das Buch wieder zu und fertig. Nein, das ist etwas Reelles, was Jesus tun wird. Und du wirst es spüren in deinem Leben. Und wenn die Menschen das erleben, dass Religion oder Glaube nicht irgendetwas ist, was vielleicht schön ist, um das Gewissen zu beruhigen oder um mich als Menschen so ein bisschen abzuholen und mir vielleicht ein bisschen Trost zu geben durch einen netten Vers. Nein, das ist es alles nicht. Es ist pur und real. Und genau das wird Jesus auch tun. Und wir haben tausende von Verheißungen. Das sind nur eine oder zwei, die ich jetzt am Rand erwähnt habe. Und genau das wirst du erleben, wenn du Jesus kennenlässt. Menschen, die das erleben, die merken, die sehen auch diese Veränderung, die merken, da passiert was, da passiert ganz real etwas. Plötzlich habe ich keine Angst mehr vor diesen oder jenen Dingen. Plötzlich habe ich wieder Kraft, plötzlich habe ich wieder Mut, plötzlich habe ich wieder Energie, plötzlich, da ist was passiert und sie wollen diesen Jesus kennenlernen, weil sie ihn beim Wort genommen haben und sie haben gebetet zu ihm, sie haben ihn, die Bibel sagt im Psalm, ich weiß nicht mehr genau, wo, 17 vielleicht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ja, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Probiert es aus. Nimm diese Chance wahr und probier es aus, was es bedeutet, Jesus kennenzulernen. Und du wirst es sehen. Jesus wird nicht schweigen. Er wird antworten. Und du wirst es erleben. Und die Menschen, die das erlebt haben, das ist erstmal die große Ausnahme, die das sofort erlebt haben. Wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, das Evangelium zu verkündigen, in welcher Form auch immer, mit Büchern oder von Haus zu Haus oder irgendeinem Vortrag oder sonst was, und Menschen kommen und möchten Jesus kennenlernen und das ist erlebt und sie erleben es auch, ja, wie Jesus sie richtig packt und ihnen richtig Kraft und Freude schenkt. Ja, das gibt es auch, aber das ist die Ausnahme, dass das sofort ist. Das heißt, du hast das Samenkorn geworfen und die Pflanze kam sofort. Große Ausnahme. Der Regelfall sieht anders aus. Und genau das ist der Grund, warum viele daran scheitern oder verzweifeln an dieser Arbeit, weil sie sagen, Menscheskind, ich habe jetzt bestimmt schon 20 Säcke Samen ausgestreut. Wo ist denn die Ernte? An dieser Stelle möchte ich auf etwas Wichtiges hinweisen. Unsere Aufgabe, das, was Gott uns anvertraut, er gibt uns den Samen in die Hand. Das ist sein Wort. Das ist auch das Gleichnis vom Seemann, was wir finden in der Bibel, wo Jesus darüber spricht. Er gibt uns den Samen in die Hand und wir gehen und streuen ihn. Wann dieser Same, wo, genau, wie aufgeht, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. An dem Moment, wo du streust, wo du hinausgehst, das Evangelium verkündigst, indem du Bücher verteilst, indem du vielleicht mit Menschen sprichst, indem du vielleicht Menschen hilfst, egal wie, das Evangelium kann auf sämtlichen Ebenen verkündigt werden. In dem Moment, wo du das tust, hast du den Samen ausgestreut. Und dann kann der Heilige Geist dort weitermachen. Und wann ein Mensch dazu kommt, die Dinge ernst zu nehmen und diesen Jesus wirklich zu suchen und einfach mal zu sehen, stimmt das? Ist das wirklich so? Wann das alles passieren wird? Das liegt nicht in deiner und nicht in meiner Hand. Daran arbeitet Gott, daran arbeitet der Heilige Geist. Und an diesem Punkt ist es wichtig, es ist enorm wichtig, dass wir das verinnerlichen und verstehen. Denn, jetzt habe ich eine gute Nachricht. Es gibt, prophetisch gesehen, gibt es noch ein Ereignis, das steht uns noch bevor und wir stehen so kurz davor. Und das ist ein wichtiges Ereignis vor der Wiederkunft Jesu. Und was wird das sein? Wir nennen es den lauten Ruf. Das heißt, wir finden vor allem in Offenbarung sehr viel darüber, wo dann Gott die Menschen noch einmal so richtig auffordert, ihnen noch einmal so einen richtigen Impuls, ein Signal gibt, kommt und entscheidet euch. Ja, und da wird der Heilige Geist noch einmal ausgegossen in einer besonderen, kraftvollen Form. Ja? Und der Mensch, jeder Mensch auf diesem Planeten wird seine Entscheidung final treffen, für immer und ewig. Denn danach, nach diesem lauten Ruf, also die dritte Engelsbotschaft, die dann verkündigt wird am Schluss, danach wird die Gnadenzeit abgeschlossen. Und das bedeutet, es gibt keine Umkehr mehr. Jede Entscheidung des Menschen ist final, für immer und ewig. Ewiges Leben oder ewiger Tod. Und bei diesem Ereignis, bei diesem lauten Ruf, werden viele, viele Menschen herzukommen. Gott hat viele Menschen in dieser Welt, in Babylon, Atheisten, die sich überhaupt nirgendwo befinden, die irgendwo zwischen in der Mitte befinden. Ja. Gott hat viele Menschen auf dieser Erde und sie werden diesen Ruf hören, diesen letzten Ruf, und sie werden kommen. Jetzt kommt meine Frage, woher kommt das? Woher kommt das, dass plötzlich so viele Menschen herzukommen? Ist das so ein Phänomen, das über Nacht geschehen ist? Nein, das passiert deswegen, weil du niemals aufgegeben hast. Weil du verstanden hast, was Mission bedeutet und Evangelisation, nämlich den Samen auszustreuen und wann was aufgeht. Das ist die Sache des Herrn. Aber du darfst nicht aufgeben. Und in dem Moment, wo wir weitermachen, unabhängig vom Ergebnis, das Ergebnis ist erstmal absolut unwichtig, sondern dass wir rangehen an die Arbeit und das Ergebnis überlassen wir Gott, das ist entscheidend. Und das ist die Frucht, der laute Ruf ist die Frucht der Arbeit, die Gott mit seinen Kindern, durch sein Volk über Jahre und Jahrzehnte hinweg gemacht hat, den Samen zu streuen, der jetzt keimt und in den letzten Tagen bei vielen Menschen aufsprießen wird. Das bedeutet es. Und an dieser Stelle habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Wir haben ja eingangs gelesen in Römer 1, Vers 16, da sagt uns der Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, also für jeden Menschen. Ja? Und wie ich vorher erwähnte, wir wollen mal ein bisschen den Fokus auf den zweiten Teil legen. Was sehen wir im zweiten Teil? Was ist das Evangelium? Paulus sagt, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Okay. Und hier möchte ich dir eine sehr gute Nachricht geben. Was bedeutet, das Evangelium ist eine Kraft Gottes? Und ich weiß oder kann mir gut vorstellen, dass wir alle in der Situation schon mal gesteckt haben. Und zwar, du sprichst mit irgendjemandem über Gott. Vielleicht tust du das schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit der gleichen Person. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, wenn man Leute kennt und eben seit Jahren schon immer mal wieder über diese Themen spricht. Und dann merkst du plötzlich, dass du argumentativ, ja, gegen manche Menschen einfach nicht ankommst, ja, weil die Argumente der Menschen sind oft, die Wissenschaft hat das und das und dies und jenes und die Forschung hat das belegt und das kann also nicht sein, was hier in der Bibel steht und. Also es sind Argumentenschlachten. Das sind Argumentationskämpfe, die irgendwo im Nirvana, im Nirgendwo enden. Und hier habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir müssen den Menschen das Evangelium nicht so auf diese Art, oder anders gesagt, wir müssen dem Wort Gottes nicht das nötige Salz geben, damit der Mensch es endlich versteht und umsetzt, sondern was sagt Gott? Das Evangelium, also das Wort Gottes, ist eine Kraft zur Errettung der Menschen. Also das, die Kraft des Evangeliums ist bereits im Wort selbst drin. Ist das nicht fantastisch? Das heißt, du musst diesem Wort keine Kraft mehr verleihen. Es ist schon Kraft. Das heißt, wenn Gott spricht, im Psalm 33, Vers 9, wenn Gott spricht, so geschieht es. Wenn Gott gebietet, so steht es da. Das lesen wir im Psalm 33, Vers 9. Und wir sehen, hier sagt Gott, es ist eine Kraft. Und nicht nur irgendeine, es ist Gottes Kraft. Also Gott sagt, das ist meine Kraft zur Errettung von Menschen. Das heißt, das Wort Gottes, und so wie wir auch lesen im Alten Testament, das Wort Gottes kehrt nie leer zurück. Wozu Gott es aussendet, ja, das wird es auch ausrichten, das Wort Gottes. Das, wie es eben im Psalm 33 steht, wenn Gott spricht, dann geschieht das. Das heißt, hier kannst du dich ein bisschen entspannt zurücklehnen, insofern, dass du nicht, dich nicht in dieser Aufgabe sehen musst, den Menschen davon zu überzeugen, dass das so ist. Und jetzt guck doch mal und lies mal und schau mal hier dieser Vers oder schau mal dieser. Da ist doch ganz klar und ich weiß nicht, verstehst du das nicht? Nein, 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 lass gut sein. Predige das Wort durch Worte, durch Taten. Wir wissen, dass das Wort Gottes, dass das Evangelium auf vielen Ebenen verkündigt werden kann. Gib es weiter, das Wort. Das Wort enthält selbst die Kraft, die es benötigt. Das heißt, hier brauchst du dich nicht zu verbiegen. Und manchmal versuchen wir das. Manchmal geben wir entmutigt auf nach 1000 Gesprächen mit irgendjemandem und sagen, hat alles keinen Wert. Nein, 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 nein. Es hat vielleicht keinen Wert, weil wir immer auf menschlicher Ebene gekämpft haben. Aber wenn wir dem Wort einfach mal es so überlassen, das heißt, wir beten für Menschen, wir bitten Gott, dass sein Wort an diesen Menschen wirkt, an diesen Menschen seine ganze Kraft offenbart. Lass es Gott tun. Du wirst staunen. Es gibt noch einen Aspekt. Viele Menschen, die dann entmutigt sind, weil sie vielleicht dies oder jenes probiert haben und sagen sich nach Jahrzehnten, ist irgendwie keiner will das von Gott wissen, ja. Viele Menschen können spätestens hier an dieser Stelle erkennen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Menschen zu überzeugen, sondern es ist unsere Aufgabe, Menschen das Evangelium mit Überzeugung zu geben, aber sie nicht zu überzeugen. Das muss der Heilige Geist tun. Das wird er auch tun. Und dann gibt es eine zweite Ebene, die auch ziemlich gefährlich ist, in Anführungsstrichen, und zwar auf missionarischer Ebene, auf evangelistischer Ebene. Wenn man so die Gemeinden betrachtet und man redet über das Thema Mission oder Evangelisation. Was ist denn, was versteht man unter Evangelisation, was versteht man unter Mission? Wenn man über diese Worte nachdenkt, ist es eigentlich sehr traurig, dass meistens das Ganze auf drei Punkte reduziert wird, auf zwei, drei Punkte. Was heißt Mission, was heißt Evangelisation? Ja, Mission, Evangelisation. Also wenn wir Vorträge halten, wenn wir was sehen, eine Woche lang jeden Abend einen Vortrag in irgendeiner Stadthalle, ja, das sind evangelistische Vorträge, das ist Mission, ja, richtig, genau. Wenn wir vielleicht von Tür zu Tür gehen und Menschen ansprechen, sie vielleicht einladen, ihnen Flyer verteilen, oder wenn wir in der Stadt Bücher verteilen oder einen Bücherstand haben, ja, diese Dinge, das ist Mission, das ist Evangelisation, ja, richtig, genau. Und dann kommen Geschwister und sagen, ja, also das ist nicht meins. Also verkündigen oder Evangelisationen halten, also sprechen, predigen, ja, das kann ich nicht. Ja, und von Haus zu Haus, das habe ich mal probiert, das habe ich eine ganz schlechte Erfahrung gemacht, das ist auch nicht mein Ding. Und Menschen auf der Straße ansprechen mit Büchern, ich kann das einfach nicht, das ist nicht meine Welt. Ist in Ordnung, Gott hat ja jedem Gaben gegeben. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dass dann damit 90% oder 95% einer Gemeinde in den Hintergrund treten, einen Schritt zurücktreten, weil sie sagen, das sind diese drei Bereiche, die ich jetzt genannt habe, die aber auch im Kern immer als das verstanden werden, was wir als Evangelisation oder Mission definieren. Und dann treten 90% der Gemeinde zurück und sagen, ja, das ist nicht meine Welt, das kann ich nicht. Was bedeutet das? dann bleibt noch eine Handvoll übrig, denen diese Gabe vielleicht von Gott gegeben wurde. Das heißt, eine Handvoll, also 10%, müssen das tun, was eigentlich 100% tun sollten. Wie soll das funktionieren? Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Vielleicht bist du schon mal unterwegs gewesen, auf einem Schiff in der Arktis. Wenn nicht, dann kennst du es aber bestimmt aus irgendwelchen Dokumentarfilmen. Du bist unterwegs in der Arktis oder in der Antarktis und da ist ein Eisberg. Und diese Eisberge sind manchmal gigantisch. Die sind unglaublich. Ja. Also du stehst davor und schaust dir dieses Bollwerk an und kannst es kaum fassen, ja, was für Riesen das sind. Aber dann erfährst du plötzlich, dass das, was du siehst, vielleicht 5 oder 10% sind. Das Eigentliche befindet sich unter Wasser und das siehst du nicht. Und das macht einen Eisberg aus. Das macht ihn so groß, das macht ihn so stabil, das macht ihn so stark. Das, was drunter ist. Und an dieser Stelle möchte ich anknüpfen. Wir denken oft oder neigen dazu zu denken, dass, wie ich vorher erwähnte, dass diese drei Dinge, ja, Straße rausgehen, Bücher, Tür zu Tür, Haus zu Haus, Vorträge halten, dass das Mission der Evangelisation ist und der Rest, ja, was sollen wir machen? Wir können nicht. Nicht jeder hat diese Gabe. Falsch. Dass diese Dinge, die ich genannt habe, die bilden die Spitze des Eisbergs. Der Rest befindet sich darunter. Was heißt das? Was bedeutet eigentlich Mission? Was bedeutet Evangelisation? Und wenn wir sehen, wie Jesus gelebt hat und auch die Jünger nachher, die Apostel, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und hat ihnen eben 10 Tage später den Heiligen Geist gegeben und sie dann hinausgingen in diese Welt, ja, da sehen wir, was passiert ist. Da sehen wir, wie sich Tausende am Tag bekehrt haben. Immer und immer und immer wieder. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte liest du nur noch, wie die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und das hörte nicht mehr auf. Ja, warum? Warum? Ganz einfach. Gott hat jedem Menschen Gaben gegeben. Und vielleicht sagst du, ja, okay, ja, ich kann gut Socken stricken, aber was anderes nicht. Und vielleicht denkst du, damit kannst du nichts bewirken. Der Nächste sagt sich vielleicht, ich bin 80 Jahre alt, ich brauche einen Rollator, ich kann nicht mehr laufen, was soll ich noch machen? Ich kann nur noch beten. Ach, wie schön. Beten, das ist ja das Wichtigste. Wenn wir eine Armee haben, die betet, während andere etwas tun, aktiv tun, die es noch können, ja, ja, was kann es Schöneres geben? Was kann es Schöneres geben, wenn die, die draußen sind, unterstützt werden von denen, die drin sitzen und Gott mit seiner ganzen Kraft und Macht mit denen ist, die unterwegs sind? Was kann es Schöneres geben? Das heißt, das Gebet ist nicht etwas, ich kann nur noch beten. Das ist ja fatal, das ist ja fast schon ein Verbrechen, sowas zu sagen, ich kann nur noch beten. Es ist das Beste und das Wichtigste, was in der Mission gebraucht wird. Gebetskämpfer, die im Hintergrund stehen und um die nach draußen gehen, an die Front zu unterstützen und ihnen die nötige Kraft, den Mut, die Weisheit, all das, was sie brauchen, zu geben. Und dann sagst du vielleicht, ja okay, wie ich das vielleicht vor in dem Beispiel, ich kann nur stricken. Du brauchst keine Angst haben. Auch wenn du nur eine Gabe hast, nur irgendetwas, wo du denkst, damit kann man doch keine Mission machen. Nein. Was bedeutet Mission? Was bedeutet Evangelisation? Wenn wir 3-mal im Jahr hinausgehen, Bücher verteilen und 2-mal im Jahr Vorträge halten und dann der Rest vom Jahr, die restlichen 95% der Zeit im Jahr, was machen wir da? Mission und Evangelisation ist keine Aktivität, das ist eine Lebenseinstellung. Mein Leben ist Mission und Evangelisation. 24 Stunden am Tag. Das heißt, egal wo ich wann bin, ich hinterlasse Spuren. Und was für Spuren hinterlasse ich? Was sehen Menschen in mir? Wohin führen diese Spuren? Das ist Mission, das ist Evangelisation. Jedes Wort, was du sagst, darum sagt auch Jesus, dass wir auf unsere Zunge, Paulus erwähnt, verstärkt das noch einmal, auch Jakobus spricht darüber, ja, was die Zunge anrichten kann. Das heißt schon, allein ein Wort kann einem Menschen zum Segen werden, es kann aber auch einen Menschen völlig, völlig in den Untergang, in den Ruin treiben, ihn vernichten. Allein schon ein Wort. Und wenn wir da schon beginnen und uns darüber Gedanken machen, wo eigentlich Mission beginnt, dann merken wir plötzlich, es ist mein Leben. die Spuren, die ich hinterlasse und die Spuren, die die Menschen dann lesen, weil ich bin ja, was sagt Paulus? Ich bin ein offenes Buch, welches gelesen wird. Und diese Spuren werden von den Menschen gesehen, sie werden wahrgenommen und sie führen irgendwo hin, aber wohin führen sie? Und jetzt wird es interessant. Plötzlich verändert sich das Blickfeld. Plötzlich ist nicht mehr nur das Mission, was wir vielleicht bisher dachten oder Evangelisation, sondern mein ganzes Leben ist ein Beispiel. Aber wofür? Wofür ist mein Leben ein Beispiel? Und wenn du vielleicht bisher dachtest, mit meiner kleinen Gabe, die ich habe, was auch immer es sein mag, Gott kann mich da nicht brauchen. Das ist nichts Geistliches, meine Gabe. Gott braucht nicht nur geistliche Gaben und Gott kann alle Gaben zum geistlichen Segen einsetzen. Ist Kochen etwas Geistliches? Nein. Aber wenn du Menschen, die Hilfe brauchen, die vielleicht nicht zu essen haben, was kochst und ihnen was Warmes bringst, dann wird es was Geistliches. Warum? Weil es aus Gottes Hand kommt, weil sie etwas spüren, weil die Menschen spüren, das ist echt. Wir wollen nicht irgendwas tun, um am nächsten Tag in der Zeitung zu stehen, was für tolle Leute das sind. Nein. Weil Jesus uns erlöst hat und Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch weiter. Das heißt, das, was wir empfangen haben, diese Kraft, die geben wir eins zu eins weiter. Nichts anderes. Das ist es, Mission oder Evangelisation zu machen. Mein ganzes Leben, durch und durch. Wie ich vorher erwähnte, vielleicht sagst du ja, meine Gabe, ich kann doch irgendwie gar nicht. Schaut mal her. Erinnert euch, als Jesus über dieses Thema spricht, über Mission, ja, dann sagt er an einer Stelle, der Weinberg oder der Arbeit, ja, ist viel. Der Weinberg ist groß. Es gibt viel zu tun, aber wo ist das Problem? Der Arbeiter sind wenige. Also, was heißt das? Es gibt viel zu tun, aber es sind viel zu wenige Arbeiter, die in dieses Feld gehen und etwas tun. Und nicht so, wie wir vielleicht denken, wenn ihr euch erinnert an den Anfang und auch vielleicht dieser Gedanken des Paulus damals, so der irgendwie, hier gibt es nichts mehr zu tun, da will kein Mensch was wissen. Und Jesus sagt, nein, 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 die Ernte ist groß, es gibt sehr viel zu tun, nur ist es so, dass wir manchmal denken oder es so wahrnehmen, als wäre da niemand, der irgendein Interesse hat, deswegen gibt es jetzt halt nichts zu tun dort. Nein, 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 denn Gott wird wie zu Paulus auch zu dir sprechen. Egal in welchem Ort du wohnst, in welcher Stadt, ob du in Berlin, in Hamburg, in München, in Köln, in Frankfurt, ist wurscht. Gott wird auch zu dir sagen, wenn du sagst, nee, also hier, ich war in der Stadt 20 Mal, ist niemand, da will niemand was von Gott wissen. Dann wird Gott dir sagen, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat für jeden etwas. Aber Gott zwingt uns nichts auf. Das heißt, wenn wir erkannt haben, das Werk ist groß und es gibt viel zu tun für Jesus und wir zu Gott hingehen, sagen, Herr, vielleicht habe ich die letzten Jahre gedacht, mit dem, was ich kann, kann ich ja nichts anfangen. Was soll ich da Mission machen? Vielleicht hast du so in den letzten Jahren gedacht über dich oder vielleicht dachtest du oder warst überzeugt davon, dass du im Weinberg Gottes irgendwo nicht wirklich effektiv sein kannst oder irgendwas taugst. Gott wartet auf dich. Wenn du aufrichtig bist und Gott bittest, dass er dich zum Segen macht für Menschen, dann wird Gott es tun. Denn, was sagt Jesus? Die Ernte ist groß, der Arbeit ist viel, aber der Arbeiter sind wenige. Das ist das Problem, nichts anderes. Und an diesem Punkt, wenn du Gott aufrichtig bittest, Gott wird dich mit Arbeit überfluten. Und du wirst sehen, wie schön diese Arbeit ist, ja, Menschen zu dienen, für Menschen da zu sein. Ein bekehrter Christ aus Indien, vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau, aus welcher Glaubensgemeinschaft, ich vermute Baptisten, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, ich habe es vor einiger Zeit gelesen. Ein bekehrter Christ, er liegt so im Bett nachts und schläft und auf einmal hört er mitten in der Nacht eine Stimme. Eine Stimme, die ihm sagte, steh auf, zieh deine Schuhe an und geh. Und er denkt sich zuerst, wahrscheinlich hat er sich das eingebildet oder geträumt, dreht sich um, will weiter schlafen, noch nicht mal richtig eingeschlafen, wenige Minuten später, die gleiche Stimme nochmal. Da denkt er sich, okay, das kann ja nicht sein, dass ich mir das jetzt nochmal eingebildet habe irgendwie. Und er merkt plötzlich, dass das real ist. Er steht auf, zieht seine Schuhe an, zieht sich an, geht vor die Haustür und geht los. Und diese Stimme sagt zu ihm, lauf weiter, geh weiter, bis zu einem bestimmten Punkt. Und er geht und geht und geht. Und nach ein paar Minuten kommt er an einen Baum, ein etwas größerer Baum. Und da sagt die Stimme, bleib stehen und predige das Evangelium. Okay, wenn wir jetzt mal rein menschlich denken, ich glaube, uns ist allen klar, ja, was also hier wahrscheinlich der Fall sein wird oder war oder was auch immer. Ja. Was würden wir denn denken, wenn wir das Ganze mal rein menschlich analysieren? Also Gott, das geistliche Glauben, alles mal weg, ja, nur rein menschlich. Ja, also einer, der mitten in der Nacht aufsteht und zu einem Baum geht und vor dem Baum steht und dem das Evangelium verkündigt, der hat wahrscheinlich am Abend vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, was auch immer. Ja. Aber nein, das war nicht so. Er hat diese Stimme vernommen und er hat es getan. Und er geht und verkündigt und er spricht vor diesem Baum über Jesus. Er spricht über das Evangelium, er spricht über die wahre Liebe Jesu. Und er, wie auch immer er das macht, nach einigen Minuten hört er eine Stimme, die sagt, es ist genug. Und er merkt aber, es ist nicht die Stimme, die er hörte in der Nacht, also die er vorher hörte, eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher. Es ist eine andere Stimme, die sagt, es ist eine reelle menschliche Stimme. Und im gleichen Augenblick hört er was auf dem Baum und dann sieht er, wie ein junger Mann vom Baum herunterklettert. Und dieser junge Mann hatte auf seiner Schulter einen Strick. Dieser junge Mann geht runter zu ihm und sagt ihm, ich habe keine Ahnung, was du hier machst mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, wer du bist, ich habe gerade für das Ganze keine Erklärung, aber ich möchte dir was sagen. Ich bin heute Nacht zu diesem Platz gekommen, ich bin heute Nacht auf diesen Baum geklettert, ich habe diesen Strick dabei, weil ich meinem Leben ein Ende setzen wollte heute Nacht. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen, weil ich in meinem Leben immer nur gescheitert bin, immer nur Misserfolge hatte. Es ist niemand da, der sich an meinem Leben oder der Interesse für mein Leben zeigt. Mich liebt niemand, mich mag keiner, ich bin einfach überflüssig und heute Nacht wollte ich das Ganze beenden. Und dann steht jemand da und sagt, dass niemand überflüssig ist, kein einziger Mensch und dass es einen Jesus gibt, einen Gott, der mich, der so überflüssig ist, nichts nützlich, zu nichts in der Welt zu gebrauchen, tatsächlich aufrichtig liebt und mir helfen will und mich aufbauen will. Wenn das stimmt, dann zeig mir diesen Jesus, ich will ihn kennenlernen. Um es kurz zu machen, dieser junge Mann hatte sich bekehrt und wurde später selbst ein Missionar. Was heißt das? Manchmal denken wir in unserem begrenzten, mit unserem limitierten Verstand, dass es irgendwie gar nichts gibt. Ja? Also Gott kann doch nichts tun, für mich, also Gott kann mir nichts geben, was ich machen soll, denn ich bin doch schließlich völlig ohne Gaben, ich kann nichts machen. Nein. Wenn du dich Gott hingibst, wirst du sehen, dass Gott immer genug Arbeit hat, mehr als du denkst. Und wenn du nachts aufstehst und zu einem Baum laufen musst, hab keine Angst, Gott hat mehr Arbeit, als du denkst. Und ich möchte mit einem Beispiel, mit einer Erfahrung abschließen, die sich auch in Rumänien ereignet hat. Da war ein Mann aus einer Gemeinde, der ruft einen Pastor aus seiner Glaubensgemeinschaft an, nicht seinen Pastor, der in dem Ort war, sondern irgendeinen aus der Glaubensgemeinschaft, der ein bisschen bekannter war in Rumänien, ruft ihn an und sagt, du Bruder, ich wollte dich fragen, kannst du zu uns kommen und meine Tochter beerdigen? Und der Pastor fragt ihn, wer ist deine Tochter, wie alt war deine Tochter, was ist passiert? Ja, und der Bruder sagt, naja, meine Tochter war 36 und sie war schwer krank und ja, jetzt ist sie gestorben. Aber sie hat sich sehr gewünscht, dass du sie beerdigst. Und der Pastor sagt, der selber nicht viel älter war, vielleicht 3-4 Jahre älter, sagt, oh, ich kann das nicht, ja, das bringe ich nicht übers Herz. Also einen alten Menschen zu beerdigen, ja, ist eine Sache, aber jemand, der in meinem Alter, sogar noch jünger, ich kann das nicht. Der Bruder sagt, bitte. Das war ihr Wunsch. Das war ihr letzter Wunsch. Und vielleicht kommst du einfach her, dann reden wir darüber und dann kannst du immer noch sagen, ja oder nein. Der Pastor willigt ein und sagt, okay, fährt hin. Und setzt sich hin in das Haus, ein kleines Haus, ein bescheidenes Haus, also wirklich nichts wirklich Anziehendes in dem Sinne. Ja. Er setzt sich hin ins Haus und sie fangen an zu reden. Und während sie so reden, sagt der Bruder zum Pastor, Pastor, ich hätte nur eine Bitte. Wenn du die Beerdigungsansprache hältst, könntest du die Tabitha in der Ansprache erwähnen? Tabitha sagt euch was, vielleicht schon mal gehört, finden wir in der Apostelgeschichte irgendwo, Kapitel 8 oder 9, finden wir über die Tabitha. Und das war ein Mädchen, ein fleißiges Mädchen, ja, die war krank, sie war schwer krank und sie starb dann, auch sehr jung, ein Mädchen. Aber sie hatte sehr viel getan für die Menschen dort. Sie hatte Kleider genäht und solche Dinge gemacht, das, was sie konnte. Und der Pastor sagt, warum Tabitha, was für einen Zusammenhang gibt es mit Tabitha? Und der Bruder fängt an und sagt dem Pastor, schau, meine Tochter, die hat ab ihrem, wenn ich mich recht erinnere, ab dem 9. Lebensjahr oder ab dem 7. oder 9. Lebensjahr ist sie schwer krank, magenkrank. Sie war seitdem vom 9. Lebensjahr bis jetzt mit 36 Jahren, war ihr Leben nur noch eine reine Katastrophe. Von einem Krankenhaus ins nächste, dann wieder nach Hause ein paar Wochen, dann wieder ins Krankenhaus, dann wieder nach Hause, dann wieder ins Krankenhaus, dann ins nächste Krankenhaus, dann in die nächste Spezialklinik, dann wieder nach Hause 2 Monate und wieder ins Krankenhaus. 7 Magentransplantationen hat sie hinter sich. Viel hat sie hinter sich. Viel. Aber jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, und sie kam immer geschwächt nach Hause aus dem Krankenhaus, sie kam immer sehr geschwächt nach Hause. Oft schlief sie fast 2 Tage durch. Aber dann, wenn sie ein bisschen Kraft hatte, setzte sie sich hin auf ihr Bett und fing an und strickte Socken und nähte Handschuhe oder strickte Handschuhe, Mützen, irgendwelche Dinge. Immer und immer und immer. Und sie bekam eine kleine Krankenpension, ein wenig Geld vom Staat. Und dieses Geld hat sie immer wieder zur Seite gelegt. Von einem Teil hat sie die Wolle gekauft, damit sie die Sachen stricken kann. Von einem anderen Teil, den hat sie zur Seite gelegt für andere Fälle. Und von einem anderen Teil, sage ich dir, was sie gemacht hat. Sie hat immer wieder mal eine Fliese oder 2 gekauft, so viel, wie viel sie gerade hatte von dem Geld. Und dann irgendwann mal hatte sie genug zusammen, hat ein Waschbecken gekauft und irgendwann mal dies und jenes. Und dann sagt er zum Pastor, komm mit, ich zeig dir was. Und er öffnet eine Tür. Und der Pastor schaut hinein und denkt, boah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja, gerade eben dachte ich bin in einem Luxus-5-Sterne-Hotel. Was ist das für ein Bad? Das passt ja überhaupt nicht zu diesem Haus. Und der Vater sagt, ja, das hat sie über Jahre hinweg, mit dem bisschen Geld, was sie hatte, Monat für Monat bekommen hat, hat sie immer wieder was dazu gekauft und dann hat sie irgendwann mal die Fliesen gemacht, hat sie irgendwann mal ein Waschbecken reingemacht, hat sie irgendwann mal eine Dusche installiert. Das hat sie alles mit ihren eigenen Händen, da war kein Handwerker drin. Und das hat Jahre gedauert, aber sie hat Stück für Stück, so wie sie konnte, hat sie es gerne gemacht, bis sie es fertig bekommen hat. Und dann sagt der Bruder zum Pastor, Pastor, schau, und manchmal kam sie, gerade erst vor einem halben Jahr, kam sie und sagte, Vater, schau, hier habe ich einen Umschlag mit Geld, bring diesen Umschlag dem alten Mann da hinten in der so und so Straße, Haus Nummer 20, weil dieser alte Mann, der hat dieses Jahr kein Holz mehr kaufen können, hatte kein Geld mehr und der Winter ist da und er wird nicht heizen können, bring ihm das Geld, dass er sich Holz kauft. Und so ging ich und brachte dem Mann das Geld. Und manchmal kam sie und sagte, Vater, schau, ich habe jetzt hier 20 Mützen gestrickt und 20 Paar dicke Socken. Da hinten wohnt diese Familie mit 6 Kindern. Bring die bitte hin, diese Socken und diese Mützen. Denn die stehen manchmal barfuß im Winter draußen und die haben auch nichts. Ja? Und so, egal wann sie konnte, wenn sie da war, sie hat immer etwas getan und sagte, Vater, bring es doch hinaus, bring es zu den Menschen oder bring es dorthin. Und kurz vor ihrem Tod fragte ich sie, sagte der Bruder dem Pastor, fragte ich sie, warum hast du das alles gemacht? Warum machst du das alles? Und sie sagte mir, weißt du, Papa, jetzt gehe ich. Ich werde nicht mehr da sein bald. Aber wie gehe ich? Welche Spuren habe ich in meinem Leben hinterlassen? Sind es Spuren, die zu Christus führen? Oder habe ich nur für mich selbst gelebt? Und ich will nicht für mich selbst leben. Das, was Jesus mir gegeben hat, diese Freude und die Freude, einmal bei ihm zu sein, wenn er wiederkommt, das wollte ich teilen. Und das war meine Art, wie ich es teilen konnte. Diese Geschichte hat mich nicht nur berührt, sie hat mich getroffen. Warum? Ein krankes Mädchen, die keine Kraft hatte. Der Vater sagte, manchmal saß sie da und weinte nur, weil sie Schmerzen hatte. Sie nimmt jede Minute, die sie hat, und setzt sie ein für andere. Weil sie erkannt hat, dass Jesus für sie alles getan hat. Und Jesus war ihr Ein und Alles. Sie liebte Jesus. Und sie hat deutlich und klar gesagt, ich will diese Welt nicht verlassen, ohne Spuren zu hinterlassen für Jesus. Dieses Mädchen, die keine Kraft hatte, die nur wenig zur Verfügung hatte, hat viel mehr getan, als wir manchmal, die wir gesund sind, die wir Kraft haben und das Zehnfache, das Zwanzigfache oder Hundertfache leisten könnten. Und das beschämt mich. Das beschämt mich, weil ich manchmal so eine Lektion, ich nehme sie mir sehr zu Herzen und manchmal denke, Herr, ich weiß, ich könnte viel mehr. Aber das Ich und dieses Ich ist der größte Feind, der zu einer tödlichen Falle wird, wenn Jesus uns nicht hilft, das Ich endlich zu begraben. Und damit wir nicht mehr das Ich, sondern das Wir oder den Nächsten sehen. Solange wir nur unser Ich sehen, solange wir nur in einen Spiegel sehen, sehen wir uns. Aber wenn der Spiegel weg ist, dann haben wir einen Blick auf den Rest. Dann sehen wir Menschen, die viel schwächer sind wie wir. Menschen, denen es viel schlechter geht. Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Und davon gibt es genug in dieser Welt. Und Gott wird uns zu diesen Menschen führen. Gott hat immer eine Aufgabe für uns. Mach dein Leben zu einer lebendigen Mission. Mission und Evangelisation ist keine Aktivität, kein Einsatz. Ja, das kann es auch sein, das ist auch wichtig und bitte versteht mich nicht falsch. Ich will das damit nicht schmälern oder herabstufen. Vorträge, evangelistische Vorträge oder Bücher verteilen oder diese Dinge. Das will ich damit keineswegs sagen. Ich will nur sagen, dass das lediglich die Spitze des Eisbergs ist. Dahinter verbirgt sich noch viel mehr. Und wenn wir alle bereit sind und hergehen, Gott bitten, dass er uns in seinem Weinberg einsetzt, mit dem, was wir sind und haben, was wir können, mit den Gaben, Gott wird uns überfluten mit Arbeit. Und wir werden sehen, wie das Evangelium sich wie ein Lauffeuer in dieser Welt verbreitet. Gott wartet. Denn das gilt heute immer noch so. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Möge Gott uns helfen, möge Gott uns segnen und uns ein tiefes Verlangen danach schenken, zum Segen zu werden für andere Menschen. Denn dazu hat Gott sein Volk gerufen und berufen. Und Jesus wird bald wiederkommen und du wirst dich freuen, wenn du einmal im Reich Gottes bist und dort Menschen sehen wirst, wo du sagst, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Auch wenn du hier noch keine Ergebnisse siehst, vertraue Gott und geh weiter. Gott wird dir die Kraft geben, die du brauchst, all das, was du nötig hast, damit du das Werk durch seine Hilfe und durch seine Kraft zu Ende bringst. Amen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Unser guter Gott, du bist ein wunderbarer Gott. Du hast so viel Gutes an uns getan. Wir durften erleben, was es bedeutet, erlöst zu sein durch unsere Bekehrung. Und Herr, Bekehrung ist kein Ereignis, das irgendwann mal irgendwo stattgefunden hat, sondern es ist lediglich ein Startpunkt gewesen. Bekehrung muss jeden Tag geschehen. Wir müssen uns dir jeden Tag aufs Neue hingeben, dir weihen. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir vielleicht in der Vergangenheit gedacht haben, dass wir mit dem, was wir sind und haben oder können oder was auch immer, zu nichts in der Lage sind, was das Evangelium anbetrifft, vergib uns, Herr, denn es ist nicht so. Du kannst jede Gabe, jede einzelne Gabe, und sei sie noch so klein und unbedeutend in unseren Augen, kannst du zu einem gewaltigen Berg machen, wo Menschen Zuflucht finden, wo Menschen erleben, das ist das Evangelium, das ist Jesus. Und wir wollen dein Licht diesen Menschen bringen, Herr Jesus. Wir wissen, es ist nicht mehr viel Zeit, diese Welt steht an ihrem Ende, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir aufwachen. Wir brauchen eine Erweckung, und dass wir uns bereit machen, dass wir bereit sind, auf deinen Ruf zu hören, was auch immer du mit uns vorhast, Herr. Hilf uns dabei. Wir danken dir für all die kostbaren Segnungen, Herr, und bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist ausrüstest und uns segnest. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.